Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Das war ein verrückter Handballabend gestern. Ein Lattentreffer beschert Göppingen den Sieg in einem turbulenten Spiel gegen Hannover. Die Eulen holen einen 8-Tore-Rückstand auf. Ansonsten gab es dann noch 2 relativ souveräne Siege für den Bergischen HC und auch für die Rhein-Neckar-Löwen, die es so mit einem kleinen Angstgegner zu tun hatten. Wir dröseln das Ganze mal auf mit unserem Handballexperten, mit Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Gucken wir zunächst mal zum Duell der Eulen. Zu Gast bei der GWD Minden. Am Ende gewinnen die Mindener mit 29-28. Zur Pause hatten die schon mit 16-12 vorgelegt, aber dann kamen die Eulen nochmal auf, boten den Mindenern tatsächlich noch einen richtig, richtig heißen Tanz, holten 8 Tore Rückstand zwischenzeitlich auf. Was war da los? Ganz spannendes Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Also es sah erst nach einem Spiel aus, wo man gemerkt hat, okay, Minden kam besser ins Spiel rein, führte schnell mit 3-4 Toren. Beim 8-3 waren so eine 5-Tore Führung mit dabei. Dann kamen wirklich dann noch die Eulen ran, die wieder Asad Bajuli mit dabei hatten. Das war etwas überraschend, dass er schon so früh wieder mit dabei war, weil er ja einen Bänderanriss hatte und hat aber trotzdem mich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Und dann wieder rankommen bis zum 10-8. Und dann haben wirklich die Mindener eine starke Phase gehabt, konnten sich sehr, sehr schnell absetzen, waren dort sehr präsent, haben viele Steals gehabt, also haben immer wieder die Bälle gewonnen und damit sind sie zum 16-8 in die Führung gegangen, kurz vor der Halbzeit, haben sich dann aber in den letzten 3 Minuten dann noch 4 Tore andrehen lassen. Und als es dann mit 16-12 in die Halbzeitpause ging, waren dann aber trotzdem noch die bessere Mannschaft, konnten den Vorsprung wieder ausbauen bis zum 19-14 und wirkten eigentlich auch in der Phase gut, souverän, die sie gespielt haben. Aber die Eulen haben sie nicht aufgegeben, haben dann nochmal eine Schippe draufgelegt, kamen wieder ran auf 2 Tore, waren dann aber noch nie den Ausgleich erzielen können, sondern mussten auch warten bis zum 27-27. Und dann beim 28-28 hatten sie viel Glück, als Wallace bei Juli beim direkten Freiwurf den Ball in den Block wirft, dann den Ball wiederbekommt und dann eigentlich aus einem unmöglichen Winkel den Ball ins Tor wirft. Dann musste Torhüter Espen Christensen, den muss er haben, dann, ganz ehrlich, also der aus dem Winkel, der musste Torhüter den fest haben. Aber dann hatte ja Marian Michalczyk in der letzten Sekunde noch eine gute Idee, hat den Ball rausgebracht auf Kevin Gulliksen, der ja eine Sekunde vor Schluss wirft den Ball zu 29-28 reinwirft. Also das war ein ganz, ganz heißer Tanz am Ende noch für die Mindener, die eigentlich die bessere Mannschaft waren, aber einfach die Schwächephasen mit dabei hatten. Für sie war ihr bester Werfer Dalibor Doda mit insgesamt 7 Treffern, während auf Seiten der Eulen gerade Pascal Durak wirklich ganz stark war. 8 Tore bei 8 Versuchen. Wirklich einen starken Tag gehabt. Auch Asad Bajulin war wirklich ein wichtiger Faktor. 6 Tore in seiner Rückkehr, in seinem Saisondebüt muss man es ja auch nennen. Und das war ein spannendes Spiel. Torhüter waren nicht so im Spiel auf beiden Seiten. Nicht Matthias Lenz war bei den Eulen der Beste mit 4 Paradenquote von 21% und Kim Sonne-Hansen mit 7 Paradenquote von 24%. Das sind alles keine guten Zahlen. Am Ende waren sie vielleicht auch kein großer Faktor, weil die Mindener wirklich dann auch gut gekämpft haben, alles gegeben haben und am Ende ja hatten sie die eine entscheidende Idee mehr, den einen besseren Angriff und haben am Ende das noch knapp gewinnen können.
Die Eulen sind noch sieglos bisher, aber auch schon gegen den THW Kiel hatten sie am Ende gesagt, das waren Punkte für den Kopf, obwohl wir verloren haben, haben wir uns gut verkauft. Das kann man ja jetzt ja wieder sagen. Nur irgendwann muss ja auch was Zählbares mal dann auf dem Tableau tatsächlich stehen, denn Punkte für den Kopf, virtuelle Punkte sind gut, aber Handfeste in der Tabelle ja viel besser. Wann schnackelt's bei denen? Sie sind ja offensichtlich sehr dicht dran.
Ja, genau, sie sind sehr dicht dran. Das ist halt, wie gesagt, im Handball, gerade diese Saison werden viele Kleinigkeiten entscheiden bei den verschiedensten Mannschaften. Ein Spiel, glaube ich, gegen Minden, wo man mit Sicherheit Punkte holen kann. Man hat es gesehen, sie waren nah dran, auch gegen Bergischen HC. Da hätten sie sogar noch besser spielen müssen, hätten sie auch Punkte holen können, aber waren dort einfach dann auch am Ende klar unterlegen. Und daran müssen sie jetzt arbeiten. Sie haben jetzt keine einfachen 2 nächsten Spiele gegen Flensburg und gegen Hannover, aber dann kommt der HC Erlangen und der TVB Stuttgart. Und das sind 2 Mannschaften, gegen sie durchaus punkten können, vielleicht sogar punkten müssen, um irgendwie schon frühzeitig mit Punkten irgendwie dazustehen, weil danach wird es wirklich dann schwierig, dann kommen die Füchse und dann kommen auch Magdeburg und dann kann man schon nach 9 Spieltagen mit 0 Punkten dastehen und ich denke, das wollen die Eulen unbedingt vermeiden, deswegen müssen jetzt gucken, dass sie gegen Flensburg und Hannover versuchen, diese Spiele irgendwie möglichst gut über die Brücke zu bekommen, versuchen dann auch möglichst mithalten zu können und dann gegen Erlangen und gegen Stuttgart müssen sie versuchen, irgendwie 1 oder vielleicht sogar 2 Punkte zu erzielen pro Spiel am besten und dann geht das schon in eine richtige Richtung Klassenerhalt.
Ein spannendes Spiel gab es auch zwischen Frisch auf Göppingen und dem TSV Hannover Burgdorf. 27-26 setzen sich am Ende die Göppinger durch, weil ja der Gegner einmal die Latte traf. Das war zumindest nicht der einzige Grund, aber es war letztlich das, was das zählbare Ergebnis besiegelte. Ein Wurf an die Latte kann manchmal so ein Spiel dann negativ für eigentlich eine gute Mannschaft entscheiden.
Ja, genau, es kann in diesem Fall negativ entscheiden, aber man muss auch sagen, die Recken hatten noch eigentlich einen Unentschieden oder einen Punkt nicht verdient gehabt, weil sie wirklich nicht gut gespielt haben. Mal ein Beispiel dafür, Carlos Ortega hat nach 254 Sekunden, also knapp 4 Minuten, die erste Auszeit genommen, weil seine Mann überhaupt nicht ins Spiel reingekommen sind, lagen schnell mit 3-0 zurück, viele Fehler gehabt im Angriff und ja, das ist dann einfach zu wenig. Da haben sie es ein bisschen umgestellt, haben versucht, ein bisschen was anders zu machen, aber sie kamen überhaupt nicht ins Spiel rein, konnten dann nochmal rankommen auf 6-5, aber trotzdem, das war nie so wirklich, ja, man war so nie so wirklich dran, muss man sagen. Die Göppinger haben das wirklich gut gespielt, sehr konsequent im Angriff, mit vielen Kreuzungen, war sehr beweglich und die Hannoveraner kamen damit überhaupt nicht klar, waren ein bisschen behäbig, kamen auch im Angriff, keine Ideen gehabt, nicht mal den vernünftigen Kreisläufer einbinden können. Das wurde dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser, auch wenn man dann dort mit 5 bis 6 Tore zurücklag beim 19-13 und dann in der 45 Minuten war irgendwie so im Göppinger Spiel einfach so ein Bruch drinne, wo man irgendwie so gefühlt, okay, vielleicht sind sie jetzt schon ein bisschen fertig, weil gerade Tim Knolle, der wirkte echt, der hat sehr, sehr viel Spielzeit bekommen, der wirkte echt ein bisschen müde und dann, ja, haben sie so ein bisschen die Struktur vermissen lassen offensiv, die, Hannoveraner haben dann das dann sehr, sehr gut gespielt, konnten dann innerhalb von kürzester Zeit mit dem 6-0 auf Rankommen ausgleichen und dann war das Spiel wirklich ganz, ganz knapp und dann hat Christian und Galte mit dem letzten Wurf die Chance, den Ball ins Tor zu werfen, trifft leider nur die Latte. Man muss aber auch sagen, dass vorher ja, die Röcken sich mit der doppelten Unterzahl selbst ins Streit geschnitten haben und muss am Ende sagen, dass sie zu viele Zeitstrafen hatten. Am Ende waren es 7 Zeitstrafen. Das ist dann schon eine enorme Anzahl und damit haben sie am Ende dann knapp verloren. Sie haben es immer geschafft, ranzukommen, aber hätten es am Ende auch nicht verdient gehabt, weil sie einfach nicht die bessere Mannschaft waren. Hatten einen guten Werfer in Timo Kessling mit 9 Treffern auf Seiten der Göppinger, war Marcel Schiller der bessere Werfer mit 9 Toren und sie hatten auch einen sehr starken Torhüter, der es sehr, sehr gut gemacht hat. Primož Probst am Ende 11 Paraden, eine Quote von 32% und war ein ganz wichtiger Faktor, dass Göpping das für sich entscheiden konnte. Am Ende die Hannoveraner Torhüter beide keinen Faktor, Urbanesiak nur 3 Paraden, Martin Timo nur 2 Paraden, also ganz schlechte Quoten dort, aber am Ende gewinnt Göpping wieder mit einem Punkt, wo man nicht unbedingt mit gerechnet hat vor der Saison, aber sie zeigen wirklich, dass sie kämpfen, dass sie auch ein bisschen bessere Offensivstruktur jetzt auch haben und das ist für die Göppinger positiv zu sehen, auch wenn man solche Schwächephasen unbedingt vermeiden sollte.
Schwächephasen auch letztlich entscheidend dafür, dass der Bergische HC sich zu Hause gegen die HC Erlangen mit 35-26 durchgesetzt hat, denn kurz vor der Pause, da gab es bei den Erlangern plötzlich so einen Bruch im Spiel und der Bergische HC nutzte das gnadenlos aus.
Genau, und solche Phasen musste der Bergische HC wirklich gnadenlos ausnutzen als Aufsteiger und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Bis zu 23 Minuten war es wirklich ein ausgeglichenes Spiel, es ging hin und her, mal führten die Erlanger relativ schnell und dann kam aber der Bergische HC ein bisschen besser ins Spiel rein, ging dann mit 14-13 in Führung zum ersten Mal und dann waren sie wirklich im Spiel drinne und Erlangen hat so ein bisschen den Faden verloren, konnten nicht mehr reinfinden, die Abwehr war nicht sattelfest und auch im Angriff wirklich das zu behäbig, kaum Ideen, wo man wirklich mal die Abwehr durchbrechen konnte vom Bergischen HC und so ist man dann mit einem 19-14 schon in die Halbzeitpause gegangen. Das war eigentlich schon von dem Verlauf her zu hoch, aber die Erlanger hatten halt dann vor der Halbzeit wirklich eine große Schwächephase und auch in der zweiten Halbzeit sind sie nie wirklich ins Spiel reingekommen, kamen nie damit klar, wie variabel die Bergische HC das gespielt hat. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Von Anfang bis Ende und dann, als Samaj Szymanski dann die rote Karte gesehen hatte, in der 44. Minute nach einem versuchten Ellbogenschlag, die richtig entschieden waren, selbst da haben sie es nicht geschafft, diesen Schock auch für den Bergischen HC einfach zu nutzen, sondern sie waren immer hinterher, kamen nie wirklich ran und am Ende haben sie es verdient. Klar verloren mit 35-26 und das ist schon wirklich sehr deutlich, obwohl sie einen besseren Torhüter hatten mit Nikolas Katsigiannis, 8 Paraden, zwar nur eine Quote von 21%, was einfach auf den Grund erholen Tore natürlich da liegt, aber man muss sagen, er hat den ersten 7 Meter von Arnór Gunnarsson gehalten, also dritten Spiel hat Gunnarsson den ersten die Meter verworfen und hat noch insgesamt den besten Werfer in Christoph Steinert. Aber wie gesagt, die waren nicht gut im Spiel mit drinne. Da haben sie wirklich viele Probleme gehabt mit dem sehr, sehr variablen Angriff vom Bergischen HC. Am Ende war Thomas Sparbach mit 7 Treffern bester Werfer, 7 von 7, sehr, sehr gute Quote gewesen. Und der Bergische HC gewinnt verdient, sehr, sehr stark. Und bei Erlangen muss man sich Gedanken machen, weil gegen eine Mannschaft, die eigentlich auf Augenhöhe agieren sollte, mit 9 Toren zu verlieren, das ist doch definitiv zu viel und zu wenig für die Ansprüche in Erlangen.
Und dann gucken wir zu den Rhein-Neckar-Löwen, die sich mit der MT Melsung auseinandersetzen mussten. Am Ende diese Aufgabe locker erledigten, 34-26 gewonnen haben und vielleicht damit auch so ein bisschen dieses kleine Trauma aus dem Mai diesen Jahres dann ad acta gelegt haben. Da hatten sie ja damals gegen Melsung verloren und letztlich da entscheidende Punkte liegen lassen, die dann am Ende eben fehlten, um deutscher Meister zu werden. Diesmal haben sie überhaupt nichts liegen lassen. 34-26, ganz, ganz klare Sache, souveräne Geschichte, die auch die Rhein-Neckar-Löwen wieder an die Tabellenspitze gebracht hat.
Genau, wirklich souverän gespielt. In der ersten Halbzeit war es dann auch wirklich ausgeglichen. Da konnte Melsung wirklich gut mithalten. Da hat man gesehen, dass wirklich viel Qualität dort im Kader ist. Dann haben sie dann so ab der 23. Minute auch dort so mit dem 13-10 so ein bisschen in den Faden verloren, weil auch Mikkel Appelgren in der Phase wirklich sehr gut im Spiel war. Hatte wieder einen Sahnetag erwischt. 13 Parade, gut von 33%. Einmal wieder der beste Torhüter mit dem Vergleich zu seinen Konkurrenten Johann Sjöstrand. 9 Paradequote von 27% und Nebojša Simić mit 4 Paradequote von 30%. Das sind gute Zahlen, keine überragenden Zahlen, die man vielleicht braucht, um gegen Rhein-Neckar-Löwen zu gewinnen, aber sie hat zumindest dafür führen können, dass man das Spiel enger gestalten kann, aber dann haben sie dann wirklich offensiv viele Fehler gemacht, schon zum Ende der ersten Halbzeit, und hat sich dann in der zweiten Halbzeit weiter durchgezogen, viele Abspielfehler. Wir haben kaum Ideen, wirklich, wie man da die Abwehr der Löwen durchbrechen kann, die gut gestanden hat, ja, aber ich fand jetzt nicht so super überragend. Sie waren halt sehr wach, sehr konzentriert, und das haben sie dann gut nutzen können. Und wenn halt die Löwen ihr Tempospiel aufziehen können, dann wird es sehr, sehr schwer, sie überhaupt mal zu stoppen. Das haben sie dann wirklich gut gemacht. Das Rückzugverhalten der Melsunger war nicht gut. Da haben sie ja so ein bisschen so wie so ein aufgestellter Hühnerhaufen gewirkt, der zurückgelaufen ist. Und das darfst du halt nicht gegen so eine Mannschaft erlauben. Und auch insgesamt diese Fehleranzahl war zu hoch. Dann waren sie dann beim 26-16 schon mit 10 Toren zurück. Und das ist wirklich kein gutes Zeichen für die Melsunger, die auch dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen die Körpersprache vermisst haben. Also das wirkte jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, wir möchten jetzt hier nochmal rankommen, sondern das wirkt dann irgendwie, okay, gut, wir nehmen jetzt unser Schicksal hin und versuchen dann irgendwie das Spiel zu Ende zu bekommen. Und das ist dann doch schon ein Zeichen, was die Verantwortlichen in Melsung durchaus bedenklich stimmen sollten. Sie hatten ihren besten Werfer insgesamt in Simon Birkefeld mit 6 Treffern und auch Julius Kühn mit 6 Treffern. War sehr gut auf Seiten der Löwen, war Andi Schmid mal wieder bester Werfer. 8 Tore gehabt, zwar auch 8 Fehlwürfe mit dabei gehabt, aber trotzdem insgesamt wieder ein wichtiger Faktor gewesen. Yannick Kohlbacher hatte auch einen guten Tag, 6 von 6, obwohl er in der ersten Halbzeit noch nicht so im Spiel drin war. In der zweiten war es dann besser der Fall. Gerade diese Achse funktioniert schon sehr gut mit ihm und Andi Schmid und die Löwen gewinnt verdient, weil Melsung in der zweiten Halbzeit wirklich ja alles so ein bisschen vermissen lässt, und da müssen die Melsungen auf jeden Fall ran, weil das darfst du als so eigentlich Mannschaft, die immer wieder gehandelt wird, oben mitzugreifen und auch im Champions League mitzuspielen, sowas darfst du nicht erlauben.
Und damit sind die Rhein-Neckar-Löwen jetzt auch wieder Tabellenführer. 6-0 Punkte und die um 2 Tore bessere Tordifferenz im Vergleich zur SG Flensburg-Handewitt. Die haben auch 6 Zähler auf dem Konto, genauso wie der dritte, der SC Magdeburg. Heute geht's in der Handball-Bundesliga weiter. 2 Spiele fehlen noch an diesem dritten Spieltag. Lemgo empfängt Gummersbach und Stuttgart empfängt Wetzlar. Wir werden morgen berichten hier im Rahmen der Sportshow auf meinsportradio.de als Podcast zum Download bei uns auf der Webseite, bei iTunes oder auch mit unserer App für iOS und Android. Und ihr könnt uns gerne Feedback schicken. Schreibt einfach einen Kommentar unter unseren Beitrag hier auf unserer Webseite auf meinsportradio.de oder ihr schreibt eine Rezension bei iTunes oder ihr kontaktiert uns über unsere diversen Social-Media-Kanäle. Auch das steht alles im Beitrag auf meinsportradio.de. Vielen Dank an Sebastian Mühlenhof.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.